So, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Joanna Bata hier zu haben. Unsere Autorin, ich höre immer die Übersetzung, das muss ich kurz ändern. Einen Augenblick. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Gut. Und ich begrüße sehr herzlich Ihre Übersetzerin Lisa Palmes. Wir steigen gleich in Medias Res. Wir haben hier den Materialtisch. Wir hoffen, wir können Ihnen möglichst viel davon im Laufe des Gesprächs zeigen. Steigen aber noch mal kurz in das Buch ein. Sicherlich ist noch nicht allen ganz bekannt, um was es geht. Es ist ja eine Geschichte, die da spielt, wo die Romane von Joanna Bator bisher ja eigentlich immer spielen. In Schlesien, zu Deutsch Waldenburg, zu Polnisch
Wałbrzych,
genau. Ein Ort, der ein literarischer Ort von sich aus ist, weil es ein Ort mit vielen geschichtlichen Schichten ist. Es war Deutsch, es ist Polnisch geworden. Es sind immer eigentlich beide Völker in irgendeiner Weise noch anwesend in diesem Ort. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Menschen dort leben, die sich sozusagen in fast noch warme Betten gelegt haben. Joanna Bator hat mir, als ich sie mal in Warschau besucht habe, hat erzählt, dass das in ihrem eigenen Leben, dass da sehr viel autobiografisches Material drin ist. Man sprach damals von allen möglichen Dingen immer als den postdeutschen Dingen. Es ist ein postdeutscher Schrank, ein postdeutscher Stuhl und so weiter. Also diese Brüchigkeit des Ortes, an und für sich schon ein literarischer, ein fiktionaler Ort. Auch da geht hier die Heldin zurück als Journalistin, weil sie Morde aufklären möchte. Es sind Kinder sind verschwunden, sie sind abwesend und die Heldin macht sich auf die Suche. Und nun gucken wir mal, und es ist ein sehr labyrinthischer Roman, der auch in der Tat dann in die unteren Schichten, es gibt da noch von den Nazis, gibt es untere Gänge, also es ist ein unterirdisches Labyrinth und dieses unterirdische Labyrinth ist auch sozusagen ein bisschen die Struktur des Romans, der sehr labyrinthisch ist. Joanna Bator, erzählen Sie uns doch bitte, was Sie uns für das Materialgespräch mitgebracht haben. Was ist hier auf dem Tisch Ihr wichtigster Gegenstand?
Ich muss damit beginnen, dass ich etwas konfus war, als man mich darum bat, Material mitzubringen. Denn materielle Dinge haben für mich keine besondere Bedeutung beim Buchschreiben.
Von all diesen vielen Dingen ist doch ihrs, was hier auf dem Tisch liegt. Was zum Beispiel?
Also ich habe mich umgeschaut in meinem Zimmer und habe gesehen, welche Gegenstände mich begleiten beim Schreiben. Und einen dieser Gegenstände möchte ich Ihnen zeigen.
Ah, ich hoffe, man kann es sehen. Ja. Was ist das, Joanna? Schreiben Sie das. Was sehen wir da?
Das ist ein Katzenschädel. Ein Katzenschädel, der mich anschaut. Immer, während ich an meinem Schreibtisch arbeite. Das ist mein Memento Mori. Ich habe dadurch das Gefühl, eigentlich ständig, aber dieser Schädel erinnert mich daran noch klarer, daran, dass alles brüchig ist, dass unser Leben brüchig ist, dass die Dunkelheit immer da ist. Und auch das, was am anderen Pol liegt. Wir sollten versuchen, einen jeden Augenblick möglichst gut zu nutzen. Menschen, die mich besuchen, fragen oftmals, ob das ein Schädel meiner Katze ist. Nein, das ist jetzt nicht ein präparierter Schädel meiner Katze, den ich habe präparieren lassen. Ich habe dieses Objekt gefunden bei einer Reise zu einer menschenleeren griechischen Insel. Wir liefen über die Insel und sahen dieses Objekt, dieses weiße, glänzende Objekt. Es sah ungeheuerlich aus und schön gleichzeitig. Gleichzeitig haben wir verschiedene düstere Narrationen entwickelt. Wie ist die Katze dorthin gekommen? Wie ist sie gestorben? In meinem Kopf habe ich einen Satz. Ich kann mich nicht mehr erinnern, in welchem Buch. Vielleicht kann sich einer von Ihnen erinnern. Die Heldin erwacht morgens und sagt, ich weine, weil ich mich an die Schicksale aller Katzen dieser Welt erinnere. Und eine solche Sensibilität gegenüber dem Leiden von Tieren ist für mich wichtig. Das ist etwas, was mich bewegt, was mich in dieser Welt bewegt und angeht. Ein Kritiker hat mal geschrieben, dass ich in meinen Büchern den ontologischen Unterschied verschwinden lasse zwischen dem menschlichen und dem tierischen Sein. Das klingt schön und ich denke, das ist tatsächlich wahr. Ich tue so etwas. Also diese kleine Katze ist immer bei mir und sie ist zum ersten Mal nach Deutschland gekommen jetzt.
Aber als ich hörte, dass Sie uns einen Katzenschädel mitbringen, natürlich sofort an die vielen Katzennamen, Katzentiere, Katzenungeheuer in Ihrem Roman gedacht. Das ist da kommt jetzt das erste Mal, jedenfalls für mich das erste Mal in Ihren Roman, ja etwas, ja fast ein bisschen Harry Potter-haftes, etwas ganz Unheimliches, was uns also rausführt aus der realen Welt. Niemand weiß genau, wer diese Katzenfresser sind. Das sind irgendwelche Science-Fiction-Figuren, vielleicht aber auch Geister, die ihr Unwesen treiben und die Menschen beeinflussen. Ja? Gibt es da irgendeinen Bezug jetzt zwischen dem Katzenschädel und all diesen Katzengeistern in Ihrem Buch?
Das ist höchstwahrscheinlich so, aber einen solchen Bezug führt man in Text unbewusst ein. Ich weiß nicht, wie die Katzenfresser aussehen. Ich kann sie nicht rational beschreiben und ich möchte sie auch nicht analysieren oder punktuell darstellen und zeigen, wie ihre Ontologie ausschaut. Die Katzenfresser kommen einfach aus dem Bereich heraus, der für die Schaffung am wichtigsten ist, nämlich wenn man in der Hand den Namen trägt, den Namen Katzenfresser und die Aura einer solchen Gestalt. In dem Moment weiß man, genau so muss es sein. Das ist kein bewusstes Konstruieren von Gestalten mit Hilfe von Zetteln auf einer Korktafel. Das geschieht irgendwo zwischen dem Katzenschädel und dem, was unterhalb unseres Bewusstseins, da meines Bewusstseins geschieht. So sieht es die Autorin jedenfalls.
Lisa Palmes, glaube ich schon, weil jetzt das Stichwort Katzenfresser, Katzennamen gefallen ist, hat sie ihr Material, das ist ein Telefonbuch, darf ich es mal unter
unter anderem, das habe ich dann nachher noch zur Hilfe genommen.
Es ist ein Telefonbuch, weil ich weiß nicht, ob es schon so richtig klar ist, das ist sehr kompliziert. Es gibt eben unterhalb, oberhalb, man weiß es nicht, zwischenhalb. Es gibt eine sehr unheimliche, rein literarische Ebene dieses Romans, zu dem Menschen keinen Zugang mehr haben, wo eben diese Wesen, diese, ich sag, Harry Potter-mäßigen Wesen, die Katzenfresser unterwegs sind. Und es gibt weibliche Wesen, die ganz viele Katzennamen tragen. Und Sie hatten jetzt das große Problem, da das ja wirklich so ganz fiktionale, rein literarische Wesen sind, wie gehen Sie mit denen um? Und ich glaube, da hat dieses Telefonbuch eine gewisse Rolle gespielt, ja?
Unter anderem. Also erstmal war es kein großes Problem, sondern ein großes Glück, dass diese ganzen Namen da drin waren, weil das natürlich an dem Buch am meisten Spaß gemacht hat. Neologismen, neue Wortschöpfungen. Und wir sind auch diese Katzenfrauen haben wirklich sehr fantasievolle Namen. Meistens ist mir dann gleich bei der Vorstellung dieser Figur was eingefallen. Aber ich dachte, ich gucke mal nach, was es für Namen, eigentlich für Familiennamen gibt, die mit Katz anfangen.
Ah ja.
Das ist auch eine lustige Hybride. Also Katz,
das ist jetzt hier das Berliner Telefonbuch?
Ich hatte es im Internet, ich habe das deutschlandweite Telefonbuch gesucht, und habe sehr viele Katzen, also Namen gefunden, die mit Katz begannen, und habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen, was diese Namen betraf. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, nachzusuchen, sich zu überlegen, wie jemand heißen könnte. Und auch hier, da heißt ja jemand Kaczynski. Das ist ja die eingedeutschte Form von Kaczynski, wie der Präsident zum Beispiel. Also es ist ja auch lustig.
Kaczki,
dass
dann, ja, Kaczke,
das ist dann schon so,
Kaczmaczki.
Das sind auch so polnische Namen, die eingedeutscht wurden mit Katz, plötzlich anfangen. Also das war eine Inspirationsquelle dann dabei.
Das sind so sind Materialien, die für die Übersetzung dann eine große Rolle gespielt hat. Es gibt etwas, was auch wichtig ist. Ich weiß nicht, ob doch, wir haben da auch ein Material für. Ich sagte ja schon, dieser Roman ist sehr labyrinthisch und er führt uns, habe ich auch schon gesagt, auch unterirdisch, ja, unterirdisch unter die Stadt, aber auch in das Labyrinth der Geschichte. Und dafür haben wir hier, glaube ich, ein Bild der unterirdischen. Kann man das sehen? Moment, so. Ein Bild der unteren Welt, der von den Nazis auch genutzten unteren Tunnel. Welche Rolle haben denn diese Tunnel und diese Bilder? Haben Sie diese Bilder beim Schreiben vor sich gehabt oder sind Sie gar selber in diese Tunnel hinabgestiegen? Gab es da eine klare Recherche vor Ort auch?
Bei diesem Buch nutzte ich nur meine Erinnerung aus der Zeit als Kind oder junges Mädchen. Ich bin nicht nach Waldenburg zurückgekommen. Das war nicht nötig. Ich bin in dieser Atmosphäre aufgewachsen. Ich habe knapp 19 Jahre in Waldenburg verbracht und ich habe aufgrund einer gewissen Osmose geradezu die Atmosphäre der Stadt in mich eingesogen. Dieser Stadt, die auch eine zweite Ebene hat, unterhalb der Stadt. Gänge, Geheimgänge, Geheimkorridore und irgendwo ist dieser Schatz, dieser Hitler-Schatz. Und schon als ich Kind war, gab es alle gewisse Zeit die Information darüber, jetzt wissen wir ganz genau, wo der Goldzug ist und natürlich auch noch das Bernsteinzimmer da drin. Und man wollte es gerade ausgraben und dann löste sich die Geschichte auf irgendwie. So als wäre der Schatz genau das, das ewige Warten, das ewige Suchen und niemals Finden. Niemals fand man etwas wirklich Anfassbares. Einige von Ihnen haben vielleicht gehört, dass auch vor kurzem wieder ein Zug gefunden wurde. Man hat ihn sichtbar gemacht, mit Hilfe modernster Apparatur. Und jetzt gibt es den Zug wieder nicht. Ich habe das als Kind gespürt. Das hat mich fasziniert. Das hat mich ich fand es aufregend. Ja? Das Schloss Książ war unheimlich aufregend für mich. Und ich finde das Schloss in unserer Stadt immer noch sehr schön. Und erst nach vielen Jahren, als ich aus dieser Stadt geflohen bin, die ich ehrlich gesagt hasste als Kind und junges Mädchen, erst nach vielen Jahren wurde mir bewusst, dass ich diesen Schatz ausgegraben habe, dass es mir gelungen ist, aus diesen Gängen Geschichten auszugraben. Also ja, ich spüre jetzt eine große Dankbarkeit gegenüber dieser ehemals deutschen Erde, diesem deutschen Boden, denn das sind deutsch-polnische Geschichten, Teil unserer gemeinsamen Geschichte. Das, was ich da ausgegraben habe, und ich kann jetzt auch erzählen, dass ich vor ein paar Tagen zu einer Ehrenbürgerin von Waldenburg geworden bin, was geradezu eine Ironie des Schicksals ist.
Die diese Stadt nicht loslässt, das sieht man ja auch daran, dass ja nicht nur dieser Roman, sondern auch die anderen, ich möchte da vor allen Dingen Sandberg erwähnen, hier, das ist die Taschenbuchausgabe, Sandberg ja wirklich tief in ihre eigene, das ist glaube ich das autobiografischste, oder das ist, nee, stimmt nicht.
Kein Buch ist autobiografisch von diesen 6 Büchern, nein. Die Erzählung über meine Familie vielleicht ist autobiografisch oder weil ich an meinen Heimatort zurückkomme. Aber ich hatte nie Großeltern aus dem Osten zum Beispiel. Ich denke mir eine Genealogie aus. In meiner Familie gibt es keine so klare Erzählung, so eine lineare.
Die Heldin hier ist auf alle Fälle auch eine, die erstmal weit weggehen muss. Die sich freiarbeiten muss aus der Stadt, um dann sozusagen wieder eine Art provisorische Heimkehr. Ja, eine Art Suche nach einer Heimat, die es natürlich nicht gibt, die so vielfach gebrochen ist. Aber zumindest das ist sicherlich eine Bewegung, die auch mit ihrem Leben zu tun hat, weil ich glaube, angefangen, diese Bücher zu schreiben, haben sie in Japan. Ist das, also sie mussten sich wirklich auch geografisch erstmal sehr weit von Weimaruch entfernen.
Meine literarische Karriere ist besonders, denn ich habe nie davon geträumt, Schriftstellerin zu werden, bevor ich Sandberg geschrieben habe. Ich habe keine Prosa geschrieben zuvor. Deshalb kam ich so raus wie ein Kaninchen aus dem Hut, ganz plötzlich. Und der Sandberg, wenn ich jetzt überlege, was dieses Buch für mein Leben bedeutet, so muss ich sagen, dass das ein Buch über eine Rückkehr ist, Rückkehr zur ersten Heimat, in die Stadt Waldenburg, zu meiner ersten Sprache, meiner ersten Umgebung. Das ist eine Erzählung für mich im Grunde. Das muss für die Leser gar nicht interessant sein, aber es ist für mich eine Erzählung über eine erfüllte Emanzipation. Man muss sich in der Welt erfahren. Das ist ein wichtiges Motiv in der polnischen Kultur übrigens, dass man in die Welt fahren muss und dann zurückkommen zu denen, die man früher liebte, die einen immer lieben, immer noch lieben. Und man muss versuchen, sie zu verstehen. Denn wenn jemand Junges in die Welt geht, muss er immer irgendetwas hinterlassen. Er muss irgendwas abbrechen, um eine eigene Geschichte zu finden. Und so ist der Sandberg auch eine Geschichte, die auf diese Weise mein Leben auch erzählt.
Wunderbares Buch. Ich möchte unbedingt, weil mich hier die ganze Zeit dieses Foto so anguckt, darauf zu sprechen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich halte es jetzt mal hier, damit Sie es auch sehen können. Zwei junge Mädchen mit weißen Schleifen im Haar. Ein altes Bild. Ich weiß es nicht, aber meine Assoziation ist natürlich die, ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Es ist ja so, dass die Erzählerin, die Alicja Tábor, die ja schon im Tábor, lese ich natürlich auch ein bisschen Bátor, die hat eine Schwester. Eine Schwester, die sie verloren hat. Ich weiß nicht, hat das etwas mit diesen beiden Mädchen zu tun?
Dieses Foto habe ich vor vielen Jahren gefunden, lange bevor ich angefangen habe, Prosa zu schreiben, im Album meiner Tante. Sie wusste nicht, wer diese Mädchen sind. Und als ich das Foto fand, hatte ich so eine freudschen Eindruck, dass ich ein Bild sehe, das im gewissen Sinne für mich unverständlich ist in dem Moment, was aber die Tiefenstruktur meines Denkens darstellt. Das, was versteckt ist, unsichtbar, und das, was lebendig ist. Dieses Bild hat mich immer begleitet. Eins dieser Mädchen sieht man klarer, deutlicher. Das Mädchen ist lebendiger, das andere, und die andere ist so blass, so ein bisschen im Schatten. Sie liegt im Schatten des Todes so ein bisschen. Und als ich begann zu schreiben, zeigte sich, dass das Motiv der Zwillinge, des weiblichen Doppelgängers, eine der fundamentalsten Figuren ist, in dem, was aus meinem Kopf herauskommt. In jedem meiner Bücher habe ich so eine weibliche Doppelung, Doppelgängerin. Das ist nicht etwas, was ich rational benennen kann, wofür ich eine rationale Sprache habe oder haben möchte. Es ist etwas, was mich begleitet. Ich versuche, in jeder Phase meines Lebens es anders zu nennen, die andere anders zu nennen, meinen Schatten, meine Doppelgängerin und meine Zwillingsschwester anders zu benennen. Und Dunkel fast Nacht ist für mich ein Buch über Alicia und Eva, zwei Schwestern. Man kann das auf psychologischer Ebene, man kann sie als eine Person begreifen auf psychologischer Ebene. Für mich ist das in diesem Buch viel wichtiger als die polnische politische Situation. Die Geschichte Alicias spielt in diesem Augenblick, in dem Augenblick, in dem mein Land ein bisschen irre geworden ist. Aber diese Figur ist für mich die wichtigste. Und ich habe gerade jetzt einen neuen Roman abgeschlossen, der nicht in Waldenburg spielt, aber in der Nähe. 70 Kilometer von so ungefähr von Waldenburg entfernt, in einem Städtchen, das zu deutscher Zeit Frankenstein hieß. In diesem Buch, das Buch ist eine neue Version von Frankenstein. Es ist ein Buch über Monstrosität und es stützt sich auf diese weibliche Doppelung. Also ich komme nochmals auf meine Obsession zurück, die mich jeden Tag begleitet. Dieses Foto steht immer an meinem Schreibtisch. Es begleitet mich immer und es wird wahrscheinlich immer, man wird es wahrscheinlich immer spüren, dass ich das Foto anschaue. Und es ist immer noch lebendig. Wir werden wahrscheinlich anfangen, miteinander zu reden, mit zwei verschiedenen Namen dann vielleicht, und dann wird es wirklich schlimm.
Ein, was Sie mir erzählt haben, als ich Sie vor ein paar Jahren mal in Warschau besucht habe, als es diesen neuen Roman vielleicht schon auf Polnisch, aber jedenfalls noch nicht auf Deutsch gab, da haben Sie mir erzählt aus Ihrer Kindheit, dass Sie damals in Waldenburg immer eine imaginierte deutsche Freundin hatten. Der haben Sie auch einen Namen gegeben. Die haben Sie Helga genannt. Die war irgendwie immer mit dabei und war natürlich zugleich abwesend. Das fällt mir natürlich sofort ein bei allem, was Sie eben zu diesem Foto erzählt haben. Oder ist das jetzt von mir zu weit gedacht?
Ich denke, das ist auch eine der Spuren hier, denn laut Freud ist diese Zwillingsstruktur in der Kindheitsphase begründet, in dem kindlichen Narzissmus, in dem Ausdenken imaginärer Freunde. Ich bin in einer ehemals deutschen Wohnung aufgewachsen, in einem alten Haus. Und dort standen Möbel, die einst den deutschen Eigentümern gehörten. Es gab einen riesigen, erschreckenden Schrank voller verschiedener Düfte. Ich saß gerne in diesem Schrank und Helga begleitete mich dabei. Sie war meine Begleiterin, denn dank dieser besonderen Sensibilität war die Tatsache, dass vor meinen Großeltern in diesem Haus andere Leute gewohnt haben, Deutsche, diese Tatsache war für mich ganz unheimlich, für mich als Kind. Man sprach nicht darüber, man sprach auch nicht über sie, aber man fühlte ihre Anwesenheit über die Haut. Sie hinterließen uns diesen Schrank, die seltsamen Gegenstände, die wir jetzt benutzten. Und aus diesem Gefühl heraus habe ich Helga geschaffen. Das war ein Name, der abfällig benutzt wurde früher. Wenn jemand wirklich eine Deutsche war oder man sagen wollte, dass jemand deutscher Abstammung vermutlich ist, sagte man, ach, diese Helga. Ja. Und aus dieser Helga habe ich etwas Positives geschaffen. Meine erste Freundin, die mich begleitete.
Frau Palmes, ich würde gerne noch ein Element von Ihren Materialien jetzt zum Abschluss zeigen. Was außer dem Telefonbuch haben Sie uns denn noch mitgebracht?
Also wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen. Ich hatte jetzt mich auch sehr nochmal in Sandberg und Wolkenfern vertieft. Die beiden vorigen Bücher, ja. Die ja Esther Kinz
übersetzt hat. Sandberg haben wir bereits gezeigt. Ja, hier ist noch Wolkenfern.
Natürlich ist jetzt Dunkel, fast Nacht keine Fortsetzung, kein dritter Band zu dieser Geschichte. Also Wolkenfern ist ja die Fortsetzung von Sandberg, aber natürlich ist allein der Ort Waubzich und natürlich die Art zu erzählen. Und ich wollte aber auch sehen, wie Esther Kinski das vorher übersetzt hatte und so weiter und wie die Sprache von Joanna auf Deutsch ist in den Büchern.
Ja.
Und aber es ist
das
auch so,
das waren Ihre Arbeitsmaterialien. Und wer brauchte das Vergrößerungsglas?
Ich glaube, das war fürs Telefonbuch gedacht.
Also, das war fürs Telefonbuch. Okay. Ja. Dann haben wir so ziemlich. Wir haben hier noch, das wäre vielleicht noch schön gewesen, vielleicht um es wenigstens zu zeigen.
Also
das spielte für beide, glaube ich, eine gewisse Rolle.
Also, das ist ja so ein
alles im Wunderland
in dem Buch, ne?
Genau.
Das, erstmal die Heldin heißt ja so Alicia und das
Alicia.
Ist natürlich mit dem, dann gibt es so verschiedene Anspielungen, Alicia wächst oder schrumpft, das Kaninchenloch kommt vor und so weiter. Wobei ich ja sagen muss, also es war ja, glaube ich, eins deiner Lieblingsbücher, oder? Oder du mochtest es gerne? weil ich ja komischerweise nichts damit anfangen konnte früher und auch jetzt wieder dachte, ich kann nichts damit anfangen, aber ist schon interessant, dass das so reinspielt und das habe ich natürlich dann
ja,
auch
das spielt natürlich gelesen, rein, ne? Weil also so unwirklich und ja, zum Teil so mystisch märchenhaft wie die Gegend richtig. In diesem Roman war bisher, glaube ich, kein Roman von Joanna Bato. Also stimmt, insofern ja. leuchtet mir auch das Wunderland sehr ein. Wir sind leider, weil Frau Bator jetzt sofort aufbrechen muss zum Flughafen, ich bedauere es sehr, ich hätte gerne noch länger gesprochen, wir sind leider am Ende dieses Materialgespräches und ich bedanke mich sehr herzlich bei Joanna Bator und bei ihrer Übersetzer, Frau Pein. Dankeschön.
Vielen Dank. I'm sorry. I'm so sorry.